Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir heißen Sie heute willkommen zur größten und spektakulärsten Show in der Geschichte der Unterhaltung.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo und herzlich willkommen. Es gibt wieder Filme im Kino. Wer hätte es gedacht? Herzlich willkommen, Jasmin, im Radio.
Moin, moin.
Wir hocken das heute zu zweit, dann haben wir noch ein paar Redakteure von außerhalb und wir haben einiges für euch mitgebracht. Es gibt einen Roboter, der unterwegs ist. Der Joker tut zum zweiten Mal auf, wie werdet ihr erfahren? Und noch vieles anderes Interessantes.
Ja, sperriges Kino und Ballett.
Sperriges Kino und Ballett, das klingt doch immer gut. Und jetzt erstmal etwas Musik.
Das ist das Beste, was du an Ehemann finden konntest?
Er hat den Gesundheitstest bestanden, er atmet.
Er atmet. So, okay. Jetzt klingt es ein bisschen lauter. Ich habe einfach das gegengeregelt hier und das scheint erstmal so zu funktionieren, dass, dass man uns wenigstens besser hört. Ja, das ist erstmal gut. Hier, entschuldige nochmal für das technische Problem. Hier wurde was runtergedreht am Mischpult und wir haben es erstmal so behoben, dass es erstmal funktioniert. Und jetzt, wo es funktioniert, sind wir jetzt, nachdem wir durch diese Veranstaltungstipps zu sagen, wo du so durchgerauscht bist. Ich hoffe, ihr konntet euch alles notieren. Ansonsten müsst ihr selber nochmal nachschlagen. Aber jetzt sind wir schon tatsächlich bei den Filmstarts der Woche angelangt. Die Filmstarts der Woche, die sozusagen... Aber wir haben auch einen Filmstart der Woche, ne?
Wir haben einen Filmstart der Woche, den zumindest zwei von uns gesehen haben.
Genau, wir haben den...
Der Filmstart der Woche.
Richtig, ja. Und sind denn die Leute anwesend, die den gesehen haben?
In der Tat nicht. Flo und Lars haben sich den wilden Roboter angeschaut.
Aha, und da haben wir ja natürlich hier eine Datei von den beiden. Ich hätte mir den auch gerne angeguckt. Ich habe nur das Poster gesehen. Und das Roboter-Design hat mich an den Roboter von Portal erinnert und fand es schon mal interessant.
Ja, gute Zeichentrickfilme, das scheint ja ein guter zu sein, wenn sie ihn so nominieren, interessieren mich auch immer. Also da bin ich durchaus gespannt. Ich habe jetzt meine Prioritäten diese Woche anders gelegt und auch, so viel möchte ich schon verraten, durchaus Sehenswertes mir ansehen können. Aber dann wollen
wir... Da sind wir einfach gespannt. Das war jetzt ein Teaser, dass es später auch noch spannend wird. Aber jetzt gibt es erstmal den wilden Roboter, besprochen von Lars und Flo. Und da sind wir mal gespannt, was sie dazu sagen.
Der Filmstart der Woche.
Genau. So, ich bin jetzt hier nicht alleine, sondern ich habe zum einen die Zoe hier sitzen.
Hallo.
Und ich habe den Ian hier sitzen.
Hallo.
Und ich habe den Flo hier sitzen.
Hallo.
Hallo. Denn wir haben allesamt zwar nicht, doch zum Teil auch zusammen tatsächlich, wir beide zumindest, Flo, bei der Filmkunstmesse. Und im Anschluss ich dann nochmal mit den beiden Kindern hier Der wilde Roboter gesehen. The Wild Robot von Chris Sanders. Ein Animationsfilm aus dem Hause DreamWorks, der mit Chris Sanders auf jeden Fall eine sehr bekannte Figur auf dem Regiestuhl sitzen hat. Der hat ja schon in den frühen Nullerjahren mit Lilo und Stitch einen sehr außergewöhnlichen, damals zumindest für Disney-Verhältnisse recht außergewöhnlichen Animationsfilm gemacht, der auch eine große, schon einen großen Kultstatus hat mittlerweile.
Als jemand, der letztens erst im Disneyland war, kann ich dir sagen, dass er damit sehr viel Geld in Disneys Kassen spielt, weil Stitch ist omnipräsent. um Disneyland und ich bin auch selber sehr, sehr großer Lilo und Stitch-Fan.
Ja, wirklich abgefahren gewesen damals irgendwie, weil es halt eben nicht so dem üblichen Klischee von Animationsfiguren aus dem Hause Disney entsprach. Dann hat er 2010 bereits eine Jugend-Kinder-Buchverfilmung gemacht, sehr erfolgreich, dann schon nicht mehr für Disney, sondern schon für DreamWorks. Und zwar How to Train Your Dragon, Drachenzähm leicht gemacht. Und das setzt er jetzt quasi fort. Dazwischen kamen nochmal die Croods. Und tatsächlich ein Realfilm mit Ruf der Wildnis. Und das setzt er jetzt so ein bisschen fort, eben auch mit einer Verfilmung eines Kinderbuches Der wilde Roboter. Das Buch ist von Peter Brown. Und gibt es auch am Schluss der Sendung zu verlosen. Aber machte es für mich halt irgendwie so den Eindruck eines klassischen Animationsfilms, gerade halt eben auch aus dem Hause DreamWorks, wo wir ja da gewohnt sind, dass wir da eigentlich meistens eher relativ konventionelle Kost bekommen, eigentlich jetzt, weil im Vergleich zu dem Platzhirsch Pixar, wo wir ja doch meistens dann schon mehr gewohnt sind oder warten zumindest auf jeden Fall. Aber dann wurden wir doch sehr angenehm überrascht, muss ich sagen, denn der wilde Roboter funktioniert ja über das Klischee, weiß ich nicht, des coolen Roboters und der sprechenden Tiere, der Süßen, hinaus. Oder, Flo?
Ja, also für mich immer noch relativ klassisch. Ich finde, es zeichnet sich halt vor allen Dingen durch die Optik nochmal irgendwie aus, weil es halt... Was ich ja auch sehr schön finde, dass in den letzten Jahren eben nicht mehr alle nur Richtung Hyperrealismus gegangen sind, was Animation angeht. Also dass das Pixar immer noch macht und auch gut kann, aber es wird halt immer wieder abstrakter. Und der wilde Roboter sieht ja auch zum Teil aus wie mit Wasserfarben gemalt und das ist fantastisch und wunderschön. Und Da kommt halt eben auch noch der ganze erzählerische Aspekt dazu. Was, ja. Wie gesagt, ich heule selten im Kino, aber ich habe trotzdem dreimal geheult.
Ich auch.
Zoe gibt es auch gerne zu. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe auch Tränen oder zumindest Pipi in den Augen gehabt, das bleibt auch nicht aus irgendwo. Denn wir haben es hier mit 102 Minuten zu tun, die schon emotional sehr, sehr, sehr dicht sind. So, die Ausgangsposition, und das finde ich eigentlich so gut an dem Film, dass er halt eben keinen Roboter hat, der per se zunächst einmal menschliche Züge hat, sondern eigentlich ja eben als Service-Roboter eigentlich emotions- und gefühlslos ist und das halt alles erst lernen muss. So. Das fand ich das Reizvolle halt irgendwie da dran.
Ja, weil er war ja eher programmiert für die Menschen sozusagen, um dafür zu dienen. Und jetzt kommt er halt in diese Welt und muss halt in dem Sinne etwas lernen, was er halt nicht kennt, weil er ja für was anderes programmiert war. Und das fand ich halt auch schön, genauso wie halt auf dieses Küken halt aufzupassen, was er ja auch oder was sie ja auch nicht unbedingt wusste, wie man das macht. Deswegen ist es halt auch sehr schön, so nochmal zu sehen, dass Roboter halt auch irgendwie dann lernen und dazulernen, obwohl sie ja eigentlich für eine spezielle Sache programmiert sind. Und ich fand das auf alle Fälle sehr schön anzusehen.
Ja. Na, ich fand halt so die Liebe zwischen einem Roboter und diesem Küken schön, dass das so gezeigt wurde und dass sie oder er, weiß man jetzt nicht, dass ihn nicht zurückgelassen hat. Und das ist halt ein sehr schöner Film. Ich kann ihn unbedingt empfehlen.
Mhm. Ja, erzählen wir mal so ein bisschen was zur Geschichte. Es geht damit los, dass wir ja fast schon auf einem fernen Planeten sein könnten oder auf einer Insel halt auf jeden Fall, stranden hier Kisten mit Roboterteilen, mit einzelnen Robotern drin. Und diese Kisten, eine davon geht halt eben kaputt, bricht halt auf und so eine Gruppe von Ottern waren das.
Ja,
ne?
Ottern.
Ja, die aktivieren tatsächlich halt eben unseren Roboter und der ist halt einfach dafür da, jeden Wunsch zu erfüllen oder eine Aufgabe zu erfüllen, Es geht halt um eine, ja, um Service-Roboter, den sich wahrscheinlich die Menschen, wir wissen es halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo wir uns hier jetzt befinden, aber es sieht ja schon doch ziemlich erdähnlich aus, die Menschen halt eben geschaffen haben, um sich das Leben zu erleichtern, um halt eben den Menschen viele Dinge abzunehmen.
Ne? Genau, ja. Also er ist ja so für verschiedene Sachen wie Kochen oder halt auch andere Sachen zuständig, die halt das Leben aber verbessern sollen. Und genau deswegen, ich fand es auch sehr schön am Anfang so gleich einzutauchen in diese Tierwelt mit den Ottern. Nicht, keine Ahnung, dass jetzt man halt ja den Roboter halt sozusagen so gleich sieht, sondern halt man weiß halt gleich am Anfang so, okay, man ist halt anscheinend in der Wildnis mäßig so, weil halt diese Otter halt da schnüffeln und man sieht halt, dass die Boxen da überall rumliegen und halt Bauteile. Und deswegen finde ich das auch sehr schön, dass es so damit gestartet hat, anstatt halt, keine Ahnung, dass der halt selber auf die Erde gekommen ist oder dahin gekommen ist, sondern halt anscheinend ein irgendwas passiert ist, was den dahin gebracht hat, obwohl es nicht sein sollte.
Ja, dass wir uns in der Wildnis befinden, Flo, das kriegen wir ja sehr schnell und das fand ich auch bemerkenswert wirklich, wird uns ja sehr schnell klar, weil hier halt eben einfach das Recht des Stärkeren und gefressen, fressen und gefressen werden halt einfach die Maxime ist, ne?
Ja, oder eben mal Kabel rausreißen oder nicht. Ich mag auch an dem kompletten Anfang, ich glaube, das ist auch nur in den ersten paar Minuten mehr oder weniger, wenn man diese, also wenn der Roboter einmal über die Insel mehr oder weniger stolpert auch und dann eben ich glaube, ich hatte im Trailer gesehen, wo man mich gesehen hat, dass die Tiere eben sprechen und ich fand es wunderschön, wie das halt irgendwie integriert ist auch, dass der Roboter sich einfach hinsetzt und die Sprache der Tiere lernt. Mhm. Und wir halt keine, es ist ja auch, wird ja auch gleich vom Anfang direkt eingeführt. Das fand ich auch sehr, sehr schön einfach, weil das so ein wundervoll gutes, eine gute Möglichkeit ist, zu etablieren, warum das so ist, ohne dass man, und dass es halt in dieser Welt funktioniert, ohne dass du großartig dir irgendwie sonst was irgendwie durch Magie oder sowas rausziehen musst, denn es halt kein, jemand weiß, okay, du bist trotzdem noch in einer geerdeten Welt irgendwo, wo das halt erklärt ist, ohne Magie oder, ja, die Tiere können halt einfach reden auf dieser Insel oder so.
Ja, das Gute ist, dass das große Vorteil, finde ich, das große Fund dieses Films ist halt eben auch, dass der die Tiere eben nicht vermenschlicht oder zumindest kaum vermenschlicht, sondern die Tiere halt einfach Tiere sein lässt, so, ne? Du hast halt einfach wilde Tiere, die Dinge machen, die wilde Tiere so machen, ne?
Ja, und ja.
Kannst du nicht mehr so viel sagen?
Ja, wie fandst du den Stil?
Na, ich fand's halt so schön mit den Schmetterlingen und ich fand's auch schön, ich fand's auch ein bisschen gruselig, wenn dann so die Nachtszenen kamen, weil das dann wirklich etwas gruseliger aussah, weil da nicht so die Lampen und so sind und es halt da richtig dunkel sind. Oder wenn sie eher da runterfällt oder so. Oder jetzt finde ich halt so die Tagszenen, wo da so die Blumen sind und da die Sonne reinscheint und so. Und das fand ich halt richtig schön.
Ja, der ist echt wunderschön gemacht, ne? Also wirklich, der zeigt halt auch die Schönheit der Natur, aber zeigt auf der anderen Seite auch, wie brutal die Natur ist, ne?
Ja, aber ich habe es auch nicht ganz so verstanden, warum bitteschön das so geendet hat. Ich will jetzt nicht so viel verraten.
Naja, genau, wir wollen hier nicht spoilern.
Ich versuche zu schreiben.
Ja. Um vielleicht noch ein bisschen was zur Story zu erzählen. Wir stellen halt eben fest, dass wir diesen Service-Roboter haben, ne? Und dass der ja jetzt auch nicht weit kommt, ne, mit den Tieren, weil er einfach da machtlos ist. Normalerweise ist er halt eben dafür da, allen einen Wunsch zu erfüllen, aber die Tiere sind ja eigentlich wunschlos glücklich und wollen das Monster, wie sie es ja bezeichnen, eigentlich lieber aus dem Wald wieder raushaben, ne?
Ja, also ich finde das ein bisschen auch blöd, aber ich würde mich als Tier auch so verhalten, wenn da jetzt irgendwas Fremdes ankommt, was man nicht kennt, dass man dann sofort Angst hat davor. Und ja, ich fand es auch so schön, dass es auch so witzige Szenen manchmal so gab. Und ja, und auch, dass sie eher gezeigt hat, eigentlich eher eine sie, dass man halt als Roboter auch eine Liebe haben kann. Oder auch, dass es nicht irgendwie im Chip drin steckt, sondern im Inneren, was man denkt, also im Herz.
Mhm. Ja, denn tatsächlich können wir schon ziemlich klar sagen, dass es sich halt hier um, ja, eigentlich zumindest eine weibliche Figur handelt, ja, mit Ross, ne? Weil sie ja eben Muttergefühle entwickelt.
Ja.
Ne? Also sie stellt halt eben fest, dass sie sich um nichts kümmern, also nicht kümmern kann irgendwie um die Tiere, denen halt irgendwie keinen Wunsch erfüllen kann, also ihre Aufgabe quasi verfehlt und will sich eigentlich schon wieder zurück beordern lassen und abholen lassen halt eben von ihren Herstellern. Aber entdeckt dann halt eben ein Küken, um das sie sich kümmert, ein Entenküken und wirklich ja sich als Mutter eigentlich verhält, weil klar, die Küken, wenn sie schlüpfen, sind erstmal geprägt, ne, auf das Erste, was sie sehen.
Genau, das ist ja so das Größte auf alle Fälle, dass die Hauptaufgabe von ihr sozusagen, dass dieses Küken aufzuziehen, wo ja dann auch der Fuchs kommt, der ihr das Ei, was sie da gefunden hat, erstmal wegstibitzen möchte. Und dadurch wird dann auch so eine Bindung aufgezogen, natürlich auch zu dem Fuchs, weil der Fuchs halt eigentlich nie so geliebt wird und er das Gefühl hat, oder halt auch das meistens auch stimmt eher, dass der Fuchs halt nicht unbedingt Freunde da in diesem Wald hat, was sich natürlich dann auch in späterer Hinsicht dann ein bisschen ändert. Und deswegen ist der Fuchs natürlich auch sehr gebunden an sie und er sagt, er kennt sich aus, aber am Ende ist es nicht unbedingt, weil er ist natürlich immer noch ein Jagdtier. Der Fuchs, das ist ja so. Und der hat natürlich trotzdem diesen Jagdgeist und möchte ja eigentlich nicht, also macht es jetzt nicht unbedingt richtig, aber er sagt natürlich trotzdem, dass er es kann. Und aber das ist so dieses Trio und ich fand es auch auf alle Fälle sehr schön, das so zu sehen, überhaupt halt diesen Roboter, dann das Küken, was ja eigentlich eher so Insekten und so weiter frisst und den Fuchs, der halt ein Fleischfresser ist und alle drei sind so ein bisschen neu, der Fuchs wird jetzt nicht unbedingt so gemocht von den Tieren und das Küken halt neu in der Welt und der Roboter ist ja jetzt auch nicht unbedingt sehr, weiß jetzt auch nicht unbedingt, was er in dieser Umgebung anfangen soll. Deswegen finde ich es auf alle Fälle ein sehr gelungenes Trio von der Geschichte.
Ja, die improvisieren dann, die drei. In jedem Fall also wirklich ein außergewöhnliches Trio. Der Fuchs hat halt natürlich auch irgendwo dann die fuchsischen Eigenschaften, ist also ein bisschen hinterlistig, ne? Versucht halt am Anfang auch eher seinen eigenen Vorteil, ne? Dass er halt einen Magen voll kriegt, da klar zu kriegen. Und das Ding ist halt, um das vielleicht irgendwie noch von der Story her abzuschließen, die Aufgabe ist es halt eben und der Zeitdruck, der halt eben da ist, ist halt eben bis zum Winter, bis zum Herbst-Winter halt eben dem Entenküken das Schwimmen und das Fliegen beizubringen, damit und es dann Essen. Halt eben los. Ja, erstmal das Essen genau, finden, das erste, genau. Also eigene Essen zu, auch selbst Essen zu finden, damit es halt eben überleben kann. Und es ist halt ein kleines und schwaches Küken und ist deswegen halt eben auch schon mal von der Grundvoraussetzung von der Welt halt eben benachteiligt. Ne?
Ja. Aber das Einzige, was eigentlich so der Fuchs richtig gemacht hat, ist nicht wegzurennen. Weil das haben ja alle Tiere gesagt und haben immer gesagt, das Monster.
Stimmt.
Oder auch, dass so andere Tiere sich so Tarnsachen, sag ich jetzt mal, gemacht haben, aber die nicht richtig gut waren. Aber am Ende war es dann schon witzig, wie die Mausmutter mit den kleinen Mäuschen.
Das ist ein Opossum. Opossum, genau.
Totgestellt haben, ne?
Ja.
Ja, das fand ich sehr witzig. Also da gibt es so die Lachfleisch.
Gags, die ich unfassbar lustig fand, aber die waren teilweise sehr makaber.
Also die Konstellation der Figuren ist halt wirklich ziemlich cool so. Ich meine, wir hatten natürlich schon eine Fuchsfigur bei Zoo.
Utopia, Sumeria, Zootropolis, je nachdem.
Genau. Heißt, ne? Ich hatte gerade den Namensänger tatsächlich. Da hatten wir auch schon eine Fuchsfigur, die recht ähnlich angelegt war. So.
Ja.
Aber dieses ungewöhnliche Team einfach von diesen drei Figuren, wie ihr es auch erzählt habt hier, das macht halt den Reiz aus, finde ich.
Ja.
Genau, um nochmal, weil ich da jetzt nicht so viel gesagt hat wegen der Grafik.
Ja, kommen wir zum Stil.
Ja, oder zum Stil. Da ja schon gesagt wurde, dass der halt auch zum Beispiel halt Drachenzähmen leicht gemacht und so gemacht hat, Ich finde es schon echt krass, so wie man die Federn und so sieht, halt auch wirklich bei den Tieren. Zum Beispiel bei dem Entenküken, dass die jetzt nicht so abgehackt sind, sondern das wirklich aussieht wie so, wie der Pinselstrich verendet mäßig, so halt wirklich wie kleine
so Pastell,
Daumenfedern.
Farben, ne?
Und es ist halt also wirklich so, die Tiere sind wirklich richtig toll gemacht und auch das Wasser, so wenn es regnet und ich weiß jetzt nicht, der Schnee, wenn man dann halt so durch die Jahreszeiten geht. Es ist, ich finde es echt wunderschön und wie gesagt, auch das mit den Tiersprachen lernen, fand ich auch echt toll. Und dann so ein bisschen halt am Ende, dass der Roboter halt mit Moos mehr bewachsen ist oder halt auch bewachsen ist mit dem Grün. Dadurch sieht man halt, dass er halt sich wirklich rein integriert hat und jetzt halt so wirklich ein wilder Roboter ist und nicht wie vorher, dass er so sehr neu noch aussah und eigentlich gar nicht reingepasst hat.
Mhm. Ja, stimmt, da hatte natürlich der Heine auch sofort Assoziationen mit The Iron Giant, ne? Der natürlich auch, aber dann doch ganz anders ist, ne?
Ja, ich musste bei dem Roboter immer, weil ich Iron Giant, glaube ich, immer noch nicht gesehen habe, irgendwann mal, ich muss halt immer an den Roboter aus Laputa, das Schloss im Himmel, denken.
Okay,
an den musste ich auch viel denken, weil der finde ich auch, gerade was die Bewegung angeht, diesen gegliederten Arm und sowas und diese ganzen, und auch die Form und sowas fand ich, und gerade mit den großen leuchtenden Augen und so, hat er auch eins, so, da muss ich sehr viel dran denken. Und was ich so mitgekriegt habe, ist, war wohl auch allgemein Miyazaki-Stil eine große Inspirationsquelle für den Film. Und das würde sich dann da auch wieder auf jeden Fall überlappen.
Ja, und wie du schon richtig gesagt hast, ne, und wie Zoe auch meinte, das Tolle ist halt eben, dass man hier nicht hingegangen ist und immer mehr Realismus halt in die Grafik, in den Stil, in die Technik halt irgendwie reingepumpt hat, sodass es dann vielleicht auch irgendwann, ja, dieser Uncanny Valley-Effekt halt kommt, ne, dass es halt irgendwie hyperrealistisch ist und übernatürlich aussieht, sondern man hat sich ja wirklich entschieden, einen eigenen Stil wirklich zu haben, so für diesen Film. Und das fand ich auch so bemerkenswert. Es ist halt wunderschön, es ist halt wirklich toll gemacht so, aber es ist halt nicht so, dass du halt irgendwie jedes Haar einzeln animiert hast oder so, sondern du hast halt einfach einen grafischen Stil, den das Ganze halt auch zusammenhält, ne, Flo?
Ja, das ist halt alles sehr kohärent. Das ist wundervoll. Du hast jetzt zweimal die deutsche Version gesehen, ich habe einmal die deutsche Version gesehen. Die ist auch sehr, sehr toll, aber es ist halt, also ich will ihn, glaube ich, auch noch mal auf Englisch gucken, wenn ich mir halt das Line-Up angucke.
Auf jeden Fall.
Wenn ich hier sehe Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, der jetzt gerade noch mal, glaube ich, groß da ist, in Heartstopper, das jetzt bald ja auch rauskam. Dass Bill Nighy, Mark Hamill ist dabei und ich habe gerade erst gesehen, ein sehr, sehr cooler Charakter, der Thunderbolt, ihr werdet euch vielleicht erinnern, müsst jetzt nicht sagen, welches Tier das ist Ving Rhames im Original, da freue ich mich ja auch sehr.
Ja, das ist schon auch in der deutschen Fassung wirklich sehr gut gemacht. Am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Sagtest du ja auch, Ross beispielsweise, die Roboterfigur. Aber ich finde es halt gut. Also sie hat halt eben so diese sehr weiche, mütterliche oder weibliche Stimme halt eben. Aber ich finde es halt gerade gut, weil sich das dann eben entwickelt. Also am Anfang hat man halt irgendwie so das Gefühl, das wirkt eher unterkühlt und fremd und passt halt irgendwie nicht so richtig. Aber es passt halt einfach immer mehr und wird halt immer passender durch die Tatsache, dass sie dann halt eben auch lernt und sich wirklich zu einer Figur entwickelt. Ne?
Ja, ich fand es halt auch so schön, dass sie dann Gefühle so entwickelt hat und ich fand auch so die Szene, wo sich das Entenküken an den Kopf, eigentlich dort, wo die Nase sein müsste, ranlehnt und es dann so pink wird, das fand ich auch so schön, dass sie dann zum ersten Mal die Liebe gespürt hat. Das fand ich sehr schön.
Ja.
Genau, und nochmal auf die Synchronstimmen. Ich hatte halt erst so ein bisschen auch Angst, dass es beim Deutschen halt, dadurch, dass der Roboter ja immer so ein bisschen abgehackt spricht, weil er ja nicht so flüssig wie halt beim Menschen, hatte ich halt auch erst Angst, dass es vielleicht ein bisschen komisch klingt, auch wenn ich da ein bisschen schon das Englische gehört habe. Und da fand ich es auch erst, wie Papa schon, wie Lars schon sagt, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, im Laufe des Films hat man das tatsächlich überhaupt nicht mehr gemerkt, was wahrscheinlich dann auch damit so zusammenspricht, dass es sich halt mehr an die Tiere halt anpasst, die ja natürlich viel flüssiger reden. Aber wie gesagt, sonst fand ich das, diese Stimmen echt super gut gewählt und habe da eigentlich überhaupt nichts zu bemängeln.
Ich würde insgesamt eine so ungefähr 100 von 10 geben.
Eine 100 von 10?
Ja.
Eine 100 von 10, das ist... Das
also
ist,
wirklich.
Ja.
Film des Jahres.
Zoe sagt auch, Film des Jahres, das stimmt. Da war es ja sofort irgendwie, hast du ja, das gesagt, also, nach dem Film.
Es
ne?
war so, es
genau.
war wirklich.
Ich war am Anfang beim ersten Mal, da hast du ja auch erzählt, Flo, nicht hundertprozentig überzeugt von der zweiten Hälfte oder vom, ja doch von der zweiten Hälfte konnte man ungefähr so sagen, weil mir die so ein bisschen konventionell wird, wenn dann halt irgendwie die anderen Gänse kommen und dann dieses Mobbing halt, ne, dieses Hänseln und überhaupt auch dieses Teenager-Ding und so, ne, was dann halt eben noch dazu kommt. Aber ich habe ihn noch mehr gemocht eigentlich beim zweiten Mal und dann halt eben auch als Ganzes gesehen und finde ihn halt wirklich rundum gelungen und du warst ja sowieso von der ersten, beim ersten Gucken halt schon völlig sold, ne?
Ich war sehr begeistert, ja. Bei mir wird es wahrscheinlich nicht ganz für den Film des Jahres reichen.
Ja.
Da gab es in letzter Zeit anderes, was noch leicht drüber stand, glaube ich.
Ja.
Ja. Also auf jeden Fall eine große, dicke Empfehlung von unserer Seite.
Ja.
Geht da rein. Ist ein Film für groß und klein wirklich, für Kinder und Erwachsene, wie man gehört hat, glaube ich auch.
Ja, der jetzt ja schon wieder, so wie ich mitbekommen habe, der letzte Film, den anscheinend DreamWorks irgendwie in Kalifornien produziert hat. Danach wird auch wie bei Sony und sonst wo alles outgesourced und trotzdem war er günstiger als ganz viele andere Filme, die in letzter Zeit rauskamen und hat gemessen daran deutlich mehr Geld eingespielt und wenn man daran geht, dass es keine Fortsetzung ist, sondern originärer Stoff, das ist ja auch wieder ein Rekord seit ein paar Jahren oder sowas, was das Startwochenende angeht. Also
ja.
Das zeigt auch, es lohnt sich anscheinend auch, wenn man einfach einen guten Film macht.
Wer hätte das gedacht?
Ja, manchmal hilft das nochmal.
Ja. Genau, also Daumen hoch von uns allen, von uns Vieren. Und zu Recht unser Filmstart der Woche. Der wilde Roboter läuft jetzt in allen Multiplex-Kinos und es gibt ihn auch in 3D, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ja, Flo hebt schon die Schultern. Da gibt es auch eine 3D-Fassung. Ja,
also
ja.
In 3D kann ich mir den, glaube ich, sehr gut vorstellen. Auch überhaupt die Flugszenen und so.
Ja, auch die Flugszenen, wo dann so alle losfliegen, die kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Oh, ich könnte ihn gleich nochmal sehen. Noch ein drittes Mal. Und vielleicht dann wirklich
jemand
mal in Englisch.
Hat den noch zu gucken. Also.
Ja, genau. Ja. Das werden wir also die Tage noch machen, denke ich mal. Ich denke mal, wir könnten nochmal Kiss the Sky hören. Den Song, ne, aus dem Film. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Da sorgen wir mal dafür, dass der läuft jetzt. Ne? In diesem Sinne. Tschüss, Flo.
Tschüss.
Steht, dass die alten Griechen 44 Arten der Selbstverteidigung lernen mussten, ohne Waffen.
Dafür haben wir eine zweistufige elektrische Heckenschere.
Das war okay mit unserem System, solange bis das Energienetz ausgeschaltet wurde von diesem Schwanzlosen da.
Sie lösten eine Explosion aus.
Ist das die Wahrheit?
Ja, das ist die Wahrheit. Dieser Mann da hat keinen Schwanz.
Ja, deswegen sollte eigentlich sozusagen ankündigen, sozusagen Ghostbusters mit der Horrorfilm der Woche. Und leider fehlt bei dem Jingle eigentlich der Anfang, sonst versteht man den Gag nicht mit dem, was er am Ende sagt. Tja, aber es ist der Horrorfilm der Woche und wir haben hier noch in Skype offen und da ist theoretisch der Flo. Hallo Flo.
Hallo Robert.
Oh, da ist er. Da ist der Flo. Ja, Jasmin ist auch dabei.
So ist es.
Und ihr habt zusammen was gesehen eigentlich.
Nee, Flo hat das alleine gesehen. Aus Hybris hat er sich bereit erklärt, einen Film zu sehen, den er jetzt bereut. Und wir machen Kontrastprogramm zum wilden Roboter.
Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, Flo, was du hier gesehen hast.
Genau, beim wilden Roboter habe ich geheult, weil es so schön ist. Bei Butcher's Book 2 Recon habe ich geheult, weil ich wollte, dass es endet.
Okay, du hast auch geheult bei Star Wars 9, weil es zu Ende war.
Ja, weil es scheiße war. Ich habe Butcher's Recon gesehen. Das ist dann der zweite Teil. Es kam vor 4 Jahren anscheinend der erste Teil. Ich habe den leider nicht gesehen. Es hat vielleicht zwischendurch auch an manchen Stellen zu Problemen geführt, weil ich die Charaktere nicht kannte, aber irgendwie war es auch egal, weil die alle unsympathisch waren, alle scheiße. Und ich danach einfach wie lang ist der Film? 88 Minuten? Ich hätte gerne 89 Minuten zurückbekommen oder sowas. Weil, also, ich versuche hier immer möglichst nett zu Sachen zu sein, auch wenn die kacke sind.
Ja, und aber du guckst ja auch das für als Schutz für die Leute. Deswegen ist ja, das also nie umsonst, was du hier siehst.
Ich habe mich wirklich geopfert in dem Fall tatsächlich, weil hier kann ich wirklich nur warnen. Ich glaube nicht mal mit Freikarten würde ich sagen, geht da rein, weil es leider Gottes halt echt nicht gut ist. Keine Ahnung, also es geht um irgendwie eine Gruppe von Leuten, die immer andere Leute kidnappt und umbringt, und die treffen in diesem Fall mit ihrem Kidnapping-Opfer im Kofferraum auf zwei Brüder im Wald, die Kannibalen sind, und die dann anfangen, die Leute abzuschlachten oder so. Das ist der Plan, aber irgendwie passiert halt nicht so viel in den 88 Minuten. Man hat das Gefühl, schauspielerisch ist da auch nicht wirklich was. Und dann sieht auch noch alles hässlich aus irgendwie. Und zwischendrin gibt es ab und zu Gewaltspitzen gegen Ende. Ja, es ist brutal, aber es ist auch irgendwie nicht ernst zu nehmen und komplett lächerlich. Sondern es gibt eine Szene, die soll, glaube ich, sehr schmerzhaft sein, sage ich mal. Aber die tat mir beim Zugucken null weh. Und ich habe nur mit den Augen gerollt und dachte mir so, was ist das? Haben sich das irgendwelche 14- bis 16-jährigen Edgelords ausgedacht oder so und haben auch mit ihrem Taschengeld von 5 Euro das gedreht.
Also da ich ja den ersten Teil ja noch nie gehört habe davon und dass es da einen ersten Teil gibt, wollte ich gerade fragen, ob es das so eine kleine Produktion war, der erste im Kino, weil das klingt ja eher sowas, was man in der Videothek findet eventuell.
Ja, also so wie ich mitbekomme, ich weiß nicht, ob es im Kino war, weil es hat Produktionsjahr 2020, das ist dann eh so eine Geschichte. Es ist auch eine relativ kleine Produktion und also ich habe auch kein Problem mit Leuten zu verzeihen, wenn sie kein Geld hatten oder sowas. Aber hier war halt einfach alles drumherum so blöde, dass ich einfach so war, nee, bitte nicht, bitte hör auf, gib meine Zeit wieder. Ich habe es jetzt geguckt, damit ihr da draußen vielleicht nicht machen müsst, weil ich kann wirklich nichts Nettes sagen. Es tut mir wirklich leid. Ich habe versucht, irgendwie habe drüber nachgedacht und war so, kann man irgendwas halbwegs Nettes zu dem Zeug sagen? Nee, es ist mir einfach nicht möglich. Also ich kann mir vorstellen, Robert, dass du vielleicht mit irgendwie 5 Bier im Kopf oder sowas und 3 anderen Leuten im Raum bei dir auf der Leinwand könnte man da so einen halben Meter Spaß haben, sage ich mal. Aber count me out. Ich guck mir das nicht nochmal an. Tut mir leid. Ich hätte euch gerne Besseres erzählt über den Horrorfilm der Woche, aber wir hatten ja gerade schon...
Aber du sagst, Herr Gore ist der wenigstens ab 18, wenn der halt...
Der ist ab 18, aber ich glaube, der ist vor allem ab 18, weil halt, also aus moralischen Gründen auch, weil die...
Ach, das ist ja noch schlimmer.
Man muss ja immer bedenken, dass die FSK Gewalt immer auch im Kontext sieht, deswegen sind Sachen wie Deadpool ja ab 16, obwohl sie ultra brutal sind.
Ja, das hab ich ja jetzt erst nachgeholt und war auch ab 16, wo ich dachte... Genau. Okay.
Das ist aber auch überdreht und Kontext. Hier ist halt weniger Gewalt als in den anderen Filmen zum Teil, aber die ist halt in einem Kontext, wo es immer darum geht, die ist halt in einem sadistischen Kontext. Da genießt halt irgendein Typ auch, also er versucht zu schauspielern, dass er es genießt, Leute zu verstümmeln.
Ja, sowas mag ich ja gar nicht mehr.
Aber das ist halt, ja, der droppt halt Sprüche wie von 14-Jährigen oder sowas. Deswegen, wie gesagt, ich will gar nicht zu viel Zeit damit aufbringen, darüber zu reden. Ja, das war
fantastisch. Damit hast du uns aber schon auf den Joker gut hingeleitet mit Edgelords.
Das dachte ich mir. Ja, das war mein weiterer Beitrag diese Woche. Es tut mir leid.
Ja, danke. Auf den Beitrag hätten wir auch verzichten können, sozusagen. Aber
wenn er sich halt schon in diese Hölle begibt und da leidet, dann soll das auch wenigstens irgendwie der Schmerz geteilt werden dürfen.
Ja, geteiltes Leid ist nicht nur halbes Leid.
Doch. Ja, manchmal ist Filmkritik auch Selbsthilfe.
Ja. Wir wünschen dir, dass du gut noch durchs Wochenende kommst, dass du das alles noch verdauen kannst sozusagen und ja, dass du demnächst was Schönes im Kino siehst.
Dankeschön. Hoffentlich werde ich das tun.
Alles für einen Mann, der Ferien macht. Ein mit Sprengstoff geladener Wecker, der garantiert niemanden weckt, der ihn benutzt. Detonationszahnpaste sollte sparsam benutzt werden.
Ja, das sind doch auch so alles Dinge, Detonationszahnpaste und so, die könnten auch an Joker erinnern, an die Comics. Ja. Da hat er auch verschiedene, ziemlich bekannte, seine Gebisse, die er oft zieht und so, also... Ja, in Comics-Scham, also, und ich habe ja damals auch diese Arkham-Spiele gespielt. Und der Joker war natürlich dort auch fantastisch in Arkham-Spielen. Die Arkham, Batman Arkham-Reihe war eine fantastische Comic-Spiele-Trilogie.
Ja, mit Mark Hamill, der den Joker halt in vielen verschiedenen Variationen schon gesprochen hat. Also aus der Zeichentrickserie damals, also die Batman-Zeichentrickserie. Und dann hat er eben diese Rolle weitergetragen bis in diese Arkham-Spiele rein.
Das stimmt natürlich, ja. Ich habe natürlich das alles in Deutsch gespielt, deswegen hatte ich da eine deutsche Synchro. Mhm. Dafür hatte ich aber natürlich den Batman, David Nathan, der den Batman synchronisiert, die Stimme, die er bei Christian Bale eben verleiht. Obwohl es nicht derselbe Batman zu sagen ist, ja. Aber dem haben sie als Synchronsprecher in Deutsch bekommen. Das war natürlich auch ziemlich cool. Ja, aber ihr hört schon, wo wollen wir hinaus drauf? Wir wollen drauf hinaus, dass es einen neuen Joker-Film gibt.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, der am wenigsten comichafte Comic-Film, den ich jemals gesehen habe.
Ja, schon. Ich meine, er hat es ja schon ein bisschen eingeleitet mit dem ersten Joker-Film, der vor dieser Pandemie rausgekommen ist. Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Absolut sehr gut gespielt, abgemagert ohne Ende. Hat er sich wieder vollkommen, wie eben auch manchmal, auch Christian Bale in seinen Rollen, so richtig rein gesteigert. Damals als krasses schon so Drama, sehr starke Parallelen zu Taxi Driver und The Comedian.
Genau, King of Comedy.
King of Comedy, genau. Und was viele gesagt haben, ja, das ist ja, also es gab viele so Sachen, ja, der hat dann einfach nur sehr gut kopiert. Aber trotzdem war es ein gutes Schauspiel von Phoenix und eine schöne, also ich fand es trotzdem eine gute Umsetzung für den Joker, ganz anders mal.
Ja, also anders war es auf jeden Fall. Also es fühlte sich an, wenn man jetzt hier ein bisschen comic-nerdig da sein darf, wie so ein Elseworld-Comic von DC, wo man eben nochmal einen anderen Blick auf die Figuren bekommt. Und an sich wäre es auch eine Geschichte, die für sich alleine hätte stehen können und den Joker eben als einen, ja, fast bemitleidenswerten Amokläufer erzählt, der an seiner Einsamkeit und daran zerbricht, dass seine psychische Krankheit von niemandem ernst genommen und behandelt wird, bis er eben, in Gewalt ausbricht. Und leider ist das Ganze auch in der Rezeption sehr umstritten besprochen worden, sodass der Joker halt auch als eine Symbolfigur von Incels, also frauenfeindlichen Rechten, teilweise gelesen wurde, manchmal von außen, manchmal von ihm selber. Und dass halt einfach diese Zuschreibung über dem Film schwebte und der einige sehr unangenehme Fans gewonnen hat, während Todd Phillips, der Regisseur, immer wieder gesagt hat, dass er den Film nicht als eine politische Botschaft verstanden wissen möchte.
Es war ja damals auch, wo Trump an die Macht kam und da wurde das auch noch so ein bisschen mit reingezogen,
ja, genau. Ne?
Die Geschichte, dass das politisch und so weiter. Für mich war ja noch die Sache, ich fand noch gut, dass der Film sozusagen mit dem Ende, ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, aber mit dem Ende sozusagen offen hielt, weil er in der Anstalt ist und er sagt dann so, sie wissen gar nicht, was für meinen Kopf abgeht. Und da war für mich noch so, für den Zuschauer war die Frage, ist das nur alles in echt passiert oder war wirklich alles nur in seinem Kopf und er war die ganze Zeit in dieser Anstalt? So, und das war sowas, finde ich auch ziemlich interessant, dass ja wie bei American Psycho eigentlich das Ende, wo eigentlich noch eigentlich offen ist oder so, also nicht klar ist,
genau,
ob das nur passiert ist oder nicht gemacht ist. Selbst American Psycho hat einen schlechten zweiten Teil, der sozusagen das Ende kaputt macht vom ersten und sagt, nö, das war so. Und bei American Psycho 2 wird der Charakter sozusagen direkt am Anfang umgebracht und dann gehen andere Sachen mit. William Shatner spielt mit und Mila Kunis, aber das ist egal jetzt erstmal. Wir wollen über Joker 2 reden. Todd Phillips hat wieder Regie geführt, Joaquin Phoenix ist dabei, wieder als Hauptdarsteller und wir haben Lady Gaga als
Harley Quinn. Ja, und das Ganze setzt da ein, wo viele Amok-Geschichten nicht hinkommen, nämlich nach der Tat mit dem überlebenden Joker im Gefängnis, der in trostlosesten Umständen auf seinen Prozess wartet, bis er dann in der Musiktherapie Harley Quinn kennenlernt und sie symbolisiert durch Musik gemeinsam sozusagen dem Wahnsinn verfallen, wobei es mir teilweise vorkam, als wäre sie eher so die Stimme des toxischen Fandoms, die ihn verleiten möchte, wieder
auszurasten, wieder richtig loszulegen.
Genau, den Prozess selber zu sabotieren und sich da also sozusagen den als Bühne für den Joker zu nutzen. Und das Ganze läuft dann eben auch auf den Gerichtsprozess heraus, immer wieder ja durch Musical-Sequenzen, die eben das Innenleben von Harley und dem Joker darstellen, unterbrochen oder untermalt und kommentiert. Ja, und ich glaube, es wäre fast zu spoilerig zu sagen, wie es komplett endet, aber ich würde sagen, unerwartet, und dass der Film ist einer, der einem immer wieder angedeutete Höhepunkte vorenthält. Also es gibt ja Klischees, die in Filmen üblicherweise passieren. Die hat sowohl das Musical als auch der Gefängnisfilm, als auch das Gerichtsdrama, als auch der Superheldenfilm. Und all diese Genres bedient Joker irgendwie. Und keines davon möchte eben Joker 2 Folie à deux wirklich erfüllen, sondern immer wieder wird einem die Erwartung gebrochen. Man bekommt eine Enttäuschung präsentiert, und ich habe das Gefühl, das ist absichtlich. Sorgt aber dafür, dass es nicht das befriedigendste Seherlebnis ist insgesamt.
Ich bin auch der Meinung, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so ist, müssen wir nochmal nachprüfen, dass ich im Trailer Szenen gesehen habe, auf die ich gewartet habe, die, glaube ich, im Kinofilm gar nicht drin sind. Und jetzt überlege, ob das Absicht war. Also wir müssen erstmal gucken, ob die im Trailer drin waren. Und dann überlegen, ob das Absicht war, um ihn wieder schön zu manipulieren. Weil wollen wir mal so sagen, Manipulation wäre es dann, wenn der Film Manipulation am Zuschauer machen will, weil der Film ja mit Psychosen und also Psychologie, und Psychologie war im ersten Teil, also das ist ja eben, es geht hier um psychische Krankheiten, dass der damit arbeitet, wo zu sagen, Harley Quinn ja auch jemand ist, der manipuliert und wo man vielleicht nicht alles glauben kann, was die Person sagt, weil selbst die Mutter war ja im ersten Teil schon eine manipulative Figur, die Sachen behauptet hat. Und das ist ja alles so diese Gefahr von Leuten, die psychisch krank sind. Wen kann man noch glauben? Was ist Realität? Was ist keine Realität? Es wird dauernd auch darüber geredet, ob es eine zweite Persönlichkeit gibt oder nicht. Und was es für ein Krankheitsbild ist. Ja, und man hofft natürlich auch ganz eindeutig, der ganze Film, man kann wirklich sagen, es ist ein Gerichtsfilm. Er spielt eigentlich hauptsächlich vor Gericht. Was ich sehr interessant fand, ist, dass die, wie bei anderen Musikern, nicht einfach so los singen, sie singen ja einfach so los, aber dass es immer so mit erklärt wird, dass es alles fast zu 100%, manche Stellen singen die bestimmt auch wirklich so, aber dass es wirklich alles die Fantasie im Kopf ist. Dass sozusagen nicht die Figuren aufstehen und singen, sondern meist ein bisschen dass es so gezeigt wird, dass es im Kopf sich alles abspielt.
Ja, und da finde ich aber auch eine gute Möglichkeit, das zu lösen, da einfach eine andere Erzählebene reinzuziehen, ohne dass man jetzt die Szene komplett wechseln muss. Das passiert teilweise auch, dass man so Fantasieeinblendungen bekommt, aber eben in derselben Szenerie, in dem man etwas singt, wird halt klar, das ist gerade eher die Vorstellung der Figur.
Genau, als so wird es gerne haben. Ich mag ja generell, gibt es ja so Filme, wo irgendwas abgeht, wo man denkt, ach du Scheiße, was ist denn das? Und dann gibt es so einen Schnipp und dann steht die Figur wieder an derselben Stelle, und das gibt es ja schon öfters im Film, und man war so krass mit und dachte, was passiert denn jetzt, und stellt fest, das hat er sich nur geträumt, das hat er nur gedacht, puh, oder so, ne? Das machen diese Sache machen ja viele Filme, und funktioniert auch manchmal ziemlich gut, ne? Man muss wissen, wie man es macht. Ich meine, wenn das jetzt hier bei den Singen am Anfang wissen wir es nicht, und später wird es immer klarer, dass es diese Vorstellungen sind. Und ja, ich habe auf jeden Fall jetzt nur ein bisschen kurz mitbekommen, dass die generellen Kritiken nicht sehr positiv gegenüber dem Film gestimmt sind. Und nur was ich angelesen habe, war so vieles, dass viel dem Film vorgeworfen wird, dass er auf der Stelle tritt und dass er nur den ersten Teil nochmal Resümee macht und nochmal so abgeht. Weil es ja im Gerichtsprozess nochmal so geht, was ist da passiert, warum ist das passiert, wer waren sie da, und dass der sozusagen die Handlung nicht vorangetrieben wird, das wird ihnen stark vorgeworfen. Was mich jetzt, ich hatte nicht das so Gefühl, und das hat mich jetzt nicht gestört, weil ich eben, ich bin dann auch so jemand, ich hänge dann so auch an dem Schauspiel von den Schauspielern und der Stil, dieser 80er-Stil, dieser Bildstil und wie das alles aufgezogen ist, gefällt mir dann so gut, dass ich so ein bisschen da drinne bin, dass ich da das gar nicht so verlange. So, ne?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Film, der sehr viel einfach von seinen Stilmitteln lebt, von dem, wie er aussieht, wie gespielt wird. Und es ist halt eben ein Film über einen Charakter. Es ist halt mehr eben diese Charakterstudie. Ich sehe auch, dass es den ersten halt wortwörtlich nochmal verhandelt. aber es geht eben ja darum, dass der Joker kein sozusagen Einzeltat-Amokläufer ist, der sich danach selbst tötet, sondern eben ja das Potenzial, wie der Film es aufbaut, da wäre, dass er zum Superschurken werden könnte. Was ja sozusagen die Figur des Joker eigentlich ist, aber dieser Film zeigt halt eben auf, wie diese Figur auch noch andere Wege anbieten könnte. Und ich habe das Gefühl, dass eben Todd Phillips hier sehr stark auch auf die Kritiken an seinem ersten Film reagiert. Also, dass er Fans hatte, die er nicht haben wollte, dass es auf eine Weise gelesen wurde, die ihm jetzt unangenehm ist. Ich glaube, der Film verhandelt halt sehr viel davon und zeigt eben auch diese Positionen durch Figuren, die in dem Film auftauchen, von eben Fans des Joker oder Leute, die ihn komplett verachten. Das sind halt teilweise einfach Meinungen über den Film, die hier über die Figur geäußert werden. Es wird halt auch eingebaut, dass es einen Film über den Joker gab in der Welt.
Genau. Da gab es diesen Joker, den Film, den sie über dich gemacht haben, wird immer gesagt. Ne, da haben wir gedacht, meinen die, da war immer so bei mir im Kopf, meinen die den Film, den es hier gab? Oder nee, meinen die nicht? Aber das ist so eine Metageschichte. Ja. Das ist so ein bisschen so, die meinen das ein wenig. Also, und es ist so fast, wie du sagst, dass das nochmal so verhandelt wird und dass auch, dass Todd Phillips schon mal den Leuten dann eine Watsche geben will, sagt, ja, hier, es war nicht so gemeint.
Ja. Und genau, dass er halt einfach, ja, es hat zwar eine Milliarde eingenommen, aber jetzt haben sie mir Geld gegeben, nochmal was zu machen. Und jetzt mache ich experimentelles Kino, das, im Grunde erzählt, wie man Leute manipuliert, indem es manipulativ ist, selber.
Und das dann verstehe ich zum Beispiel nicht, dann denke ich mir dann immer, naja, es ist so ein Film, wenn viele Kritiken von den Hauptkritikern, die ich aus dem Netz kenne, so nicht so gut sind, dann denke ich mir, ja okay, viele, vielleicht das ist das normale Kinopublikum, was einfach jetzt so, die erwarten jetzt einfach, dass das richtig losgeht, dass der Joker richtig loszieht und mal ein paar Leute wieder umbringt oder so, dass den Leuten natürlich die Bühne entrissen wird, aber dass theoretisch doch eigentlich diese Kritiker eigentlich doch theoretisch dann den Ansatz von dem Regisseur verstehen müssen und sagen, Mensch, krass, der hat ja ein krasses Experiment gewagt, der hat was gemacht, was man eigentlich nicht so machen würde. Das kann man ja denen schätzen. Aber die meisten sind eher so, die sind eher so, dass sie sagen, es hat uns ja gar nicht gefallen, was er hier gemacht hat. Ne? Also aber was mein erstes Ding auch so war, von dem, wie der ausgeht und so, war erstmal so, naja, das ist jetzt nicht so das Ding, ich hätte da so ein großes Kavum erwartet und nicht so, wie er jetzt ausgegangen ist. Also ein bisschen, also hat das, ja, weil es kratzt ja auch an so, was man eben so kennt und erwartet, was du eben schon erwähnt hast. Und er macht dann eben so Sachen nicht.
Ja, genau. Ich glaube, es ist ein Film, der, also ich weiß nicht, wer die Zielgruppe ist. Ich mochte den ersten Joker halt nicht so gerne, beziehungsweise ich konnte ihn nicht von seinem Kontext im Zeitgeist lösen. Ich habe ihn mir jetzt auch im Vorlauf nochmal angeguckt und habe mich halt direkt wieder teilweise über Szenen geärgert, wie die interpretierbar sind. Mhm. Aber
wie ist das jetzt im Zusammenspiel mit dem? Ja. Findest du jetzt den ersten besser, wenn der zweite jetzt mit dran ist?
Ich glaube, der erste muss für sich selber prinzipiell stehen. Und der zweite entschuldigt mir für mich nicht den, sozusagen, wie der er. Und einfach im Grunde auch den Umgang mit dem ersten nicht, aber ich würdige Todd Phillips Entwicklung als Regisseur, sozusagen so an das Werk nochmal ranzugehen und die Bereitschaft im Grunde alle zu enttäuschen, um seinen Punkt zu machen. Das finde ich, hat irgendwo, also wenn man den Joker halt irgendwie als eine rebellische Figur sieht, dann hat das auch was Joker-mäßiges, den großen Geldhaufen anzuzünden.
Ja, manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen.
Ja, und ich glaube, das ist ein bisschen, was hier passiert ist. Ich finde es interessant, auch als Musical das Ganze zu betrachten, weil es ist ein Film, wo eben viel gesungen wird. Und ich mag auch, oder nein, mögen ist vielleicht viel gesagt, ich schätze und finde interessant diese großen Zugunglück-Musicals Les Miserables und Cats. Und ähnlich wie Les Miserables ist hier, dass der Gesang zuerst aufgenommen wurde. Also wir haben live on set gesungene Lieder und sie haben es halt so gemacht, dass jemand mit Klavier in der Nähe saß und auf einen Kopfhörer gespielt hat, den die Schauspielenden im Ohr hatten und sich mit dem Tempo der Musik an den Gesang angepasst hat. Und die Orchestrierung wurde dann im Nachhinein auf das Klavier gespielt. Und das haben sie bei Les Miserables auch gemacht. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist halt die Komposition das, was zuerst kommt bei Musicals. Und man hört es auch hier raus, dass es ein ähnlicher Stil ist, wo Sprechen oder sehr ungelenkes Singen auch praktisch volle Musical-Stücke übergehen kann und dadurch sehr viel Emotion rüberkommt.
Aber das sind ja authentische irgendwie.
Es ist auf eine Art, es ist authentischer. Es ist, man merkt halt, auch gerade wenn man weiß, dass Joaquin Phoenix singen kann, dass Lady Gaga singen kann, merkt man eben, dass dieser Stil halt nicht dazu geneigt ist, das Beste aus ihren Stimmen rauszuholen, aber eben eine andere Art von Schauspiel, eine andere Art von Musiktheater erlaubt. Und das fand ich auf jeden Fall interessant, auch wenn es sich als Musical jetzt nicht so für die Single-Pressung lohnt. Aber auch das ist wieder Erwartung brechen. Es sind keine Banger drin, aber es sind Lieder drin, die im Kontext total viel bedeuten.
Ja, also mir hat das alles gefallen. Also mir gefällt das so, wenn die so aus dem Reden heraus in das Singen reingehen. Ich habe jetzt nicht so viele Musical gesehen, nicht so viele. Les Miserables habe ich noch immer noch vor mir und so weiter. Deswegen kenne ich nur die anderen großen. Aber ja, mir gefällt das auf jeden Fall, diese Art. Aber interessant, dass du erwähnst, dass es die verschiedenen Ansätze gibt, da an sowas ranzugehen. Weil es hat mich ein bisschen so, ist ja auch meist so, ich muss jetzt gerade, wo du das erwähnst, an Swiss Army Man denken, weil das ja auch da die Musik so ein bisschen vom Erzählen in das Ding reingeht. Wie sie da gearbeitet haben, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall ist das ja auch so, dass der irgendwie so ein bisschen anfängt und dann geht das in so ein Sing rein.
Ja, ja.
Na? Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, für wen ist denn dieser Film nun? Natürlich scheinbar doch nicht wirklich für die Leute, also ich finde es erstmal schon mal gut, einen zweiten Teil zu machen und einfach nochmal den ersten zu wiederholen. Das kann ja auch jeder. Hat Todd Phillips bewiesen mit Hangover 2, ja. Weil der hat bei Hangover, das war eine klasse Komödie und der hätte für sich stehen müssen und dann hätte er einfach nichts mehr machen sollen.
Ja.
Weil eigentlich, es war eine High-Class-Komödie, es hatte gute Schauspieler, es war auch schon oberflächlich, aber der hat funktioniert für sich.
Ja.
Und dann hat er nochmal den zweiten gemacht, der nochmal dasselbe war. Und mit Hangover 3 hat er nochmal sowas gemacht, schauen wir wie Joker 2, irgendwas ganz anderes, wo die Leute reingegangen sind und haben das überhaupt nicht gemocht. Ja, also Todd Phillips hat auch schon Erfahrung in so gewissen Sachen, in gewissen Unfällen und so weiter, weil Hangover 3, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, es war aber irgendwie auf einmal ein Gangster-Ding am Ende. So, und Hangover 2 war eben nur nochmal derselbe Film nochmal und da wurde eben nur Set-Pieces ausgetauscht. Die haben sogar denselben Typen verloren, den sie im ersten Teil verloren hätten. Hätten sie nicht mal das haben sie ausgetauscht. Also das fand ich sehr, sehr dünn damals. Deswegen freut mich trotzdem, wenn man beim zweiten Teil zum Beispiel was komplett anderes macht. Ich meine, die beste Beispiel aus der letzten Zeit fand ich X, Pearl und Maxine, wo man drei Filme hat, die irgendwie in ein Universum spielen und die komplett andere Stilarten haben und trotzdem ist das so eine Trilogie. Und das finde ich interessant, mit komplett anderen Sachen ranzugehen. Hier haben wir auf jeden Fall die gleiche Optik eigentlich vom ersten. Was der Unterschied ist, der erste war im 16:9, der hier ist im Widescreen-Format. Sonst ist ja bildästhetisch, also von Farben und von der Körnung so, das haben sie alles beibehalten. Das sieht alles aus wie so ein 80er-Film, wie der erste auch. Aber ansonsten haben sie es eben ein bisschen länger gemacht, natürlich wegen diesen Musikersequenzen und das eben anders aufgezogen. Und einfach mal beim zweiten Teil komplett was anderes zu machen, das ist ja auch immer so ein bisschen, ja, da kann man immer ganz schnell auf die Schnauze fallen.
Ja, ich glaube, wer sich den ansehen sollte, sind Leute, die Interesse daran haben, einen Film zu sehen, der einfach durch seinen Ansatz interessant ist und die ja praktisch einen neuen Blickwinkel auf diese DC-Figuren wollen und einfach Kino als Handwerk schätzen. Das ist auf jeden Fall viel drin. Also ich fand ihn sehenswert. Ich habe nicht bereut, mich 2 Stunden mit diesem Film beschäftigt zu haben. Ich weiß nicht, wie oft ich zurückkehren werde, aber ich fand ihn sehenswert und ich fand eben einfach interessant, was er bereit war zu machen.
Und jetzt, gestern war ich ein bisschen so leicht enttäuscht, wie das, aber langsam versöhne ich mich scheinbar langsam mit dem Ende und bin dann trotzdem auf die Zweitsichtung gespannt, wo ich weiß, worauf es hinausläuft. Es gibt da manchmal so Filme, wo man sagt, oh, das hat mir überhaupt nicht gefallen, was soll denn das? Und später guckt man das und sagt dann, ach ja, na klar, ist doch eigentlich ganz, das anders kann es ja gar nicht sein. Es muss ja so in die Richtung gehen. Ne, manchmal ist es ja auch so, dass man, wenn man weiß, in welche Richtung das geht, dass man den Film dann anders auffasst. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Genau, ihr wisst jetzt Bescheid. Die Leute, die Sendung gehört haben, Ja, wisst, auf was ihr euch einstellt. Ansonsten, ja, das ist ja klar, wenn man das damit Musiker sozusagen nichts anfangen kann, dann gibt es ja viele Leute, oder wenn man das, was ihr jetzt gehört habt, dann wisst ihr, ob ihr reingehen könnt oder nicht.
Seid bereit, euch auf was einzulassen. Es gibt den in allen größeren Cineplexen zu sehen. Der hat ein großes Release.
Es gibt auch viele Originalvorstellungen.
Genau, und wir spielen jetzt auch noch ein Musikstück aus dem Joker, um euch ein Beispiel zu geben, wie das mit dem Gesang und dem Soundtrack so funktioniert.
Es soll auf der Insel viele hübsche Frauen geben. Männer haben keinen Zutritt.
Ach was, das ist sexuelle Diskriminierung. Das muss ich unbedingt mal näher betrachten.
Die Filmstarts der Woche.
Ja, und wir sind immer noch bei den Filmstarts der Woche. Und jetzt kommt erstmal vom Lars Memory. Und vielleicht kann er sich noch an den Film erinnern. Mal sehen.
Der Mexikaner Michel Franco ist eigentlich bisher vor allen Dingen durch sehr, ja, unbequeme, außergewöhnliche Filme bekannt geworden. Da war vor allen Dingen New Order, die neue Weltordnung, 2020 auch bei uns in den Kinos. Und ja, ein ziemlich radikales Werk, wo eine Familie in Mexico City überfallen wird und sich verschanzt. Es waren wirklich apokalyptische Zustände, die dort irgendwie aber auch nur die Realität widerspiegeln. Wirklich ein außergewöhnlicher Film. Davor hat er Chronic gemacht, After Lucia, die bei uns, glaube ich, nicht in die Kinos gekommen sind. Aber Sundown war bei uns auf jeden Fall 2021 auch in den Kinos. Auch ein sehr außergewöhnliches Werk mit Tim Roth und Charlotte Gainsbourg. Tim Roth, der sich so zurückzieht und sich loslöst von seiner Familie und ein neues Leben beginnt. Ein sehr eigenwilliger und toll erzählter Film, wirklich auch, und großartig gespielt von Tim Roth in der Hauptrolle. Das sind schon echt bemerkenswerte Filme gewesen. Deswegen war ich sehr gespannt, jetzt seinen neuen zu sehen. Der lief in Cala Vivari in einer großen Vorführung, Gala-Vorführung. Er war auch selber dort und hat mit Memory echt einen anderen Film gemacht, möchte ich mal sagen, der weniger radikal in der Bildsprache und in der Umsetzung ist, sondern wirklich mehr ein konzentriertes Charakterporträt eigentlich. Im Mittelpunkt steht Silvia. Man sieht ihr an, sie fühlt sich unwohl. Das ist absolut in ihr Gesicht geschrieben, dass das Verhältnis der alleinerziehenden Mutter zu ihrer Teenager-Tochter ist kompliziert, wie man sich das halt einfach so vorstellt. Da herrscht viel Unverständnis auf beiden Seiten. Und vor allen Dingen sind es halt eben Silvias Ängste, die in ihr im Weg steht. Das heißt, sie ist halt dann auch irgendwo sehr stark Helikoptermutter und kontrolliert ihre Tochter auch wirklich übermäßig und sorgt dafür, dass sie da auch auf gar keinen Fall halt irgendwie alleine nach Einbruch der Dunkelheit draußen unterwegs ist und so. Und das führt natürlich immer mehr auch zu Spannungen zwischen den beiden. Ihren Alltag in einer Pflegeeinrichtung vollzieht sie eigentlich mit relativ stumpfer Routine. Dann ist sie eingeladen zu einem Highschool-Jahrgangstreffen. Da geht sie eher widerwillig hin und sitzt die meiste Zeit halt dann auch teilnahmslos am Tisch. Und dann setzt sich Saul zu ihr und weicht ihr nicht mehr von der Seite. Obwohl die beiden sich eigentlich nicht kennen und nichts wirklich miteinander zu tun haben. Und er folgt ihr auch nach Hause und übernachtet vor ihrer Tür. Eine sehr unangenehme Situation, wie man sich vorstellen kann, in der sie sich dort befindet, dass sie dann ihn auch am nächsten Morgen dort noch liegen sieht, sitzen sieht. Er ist allerdings kein aufdringlicher Stalker, sondern Saul leidet an Demenz und sie benachrichtigt dann die Angehörigen und sie kümmern sich um ihn und sie hat aber eine gewisse, ja, es ist irgendwie eine Faszination, eine, sicherlich auch irgendwo auf der einen Seite, denkt man zumindest am Anfang, eine Fürsorge, die sie empfindet, eben weil sie auch in einer Pflegeeinrichtung tätig ist und sich da auch um Demenzkranke bzw. ältere Menschen halt auch kümmert. Auf der anderen Seite ist es aber auch noch mehr und da möchte ich auch gar nicht zu viel verraten, denn die beiden, ja, da gibt es eine Beziehung zwischen den beiden und sie kümmert sich dann fortan um ihn und wird eine Freundin für ihn, ein Bezugspunkt auch für ihn vor allen Dingen. Der Bruder von Saul ist eigentlich eher mit dieser Bürde, mit dieser Last eigentlich, das ist der Fürsorge für seinen Bruder überfordert und hält ihn da auch ziemlich klein und an der kurzen Leine. Und sie verschafft ihm da also auch ein Stück weit Freiheit eigentlich. Und er ist eigentlich die meiste Zeit, ja, wirkt er halt klar eigentlich und man kann sich mit ihm auseinandersetzen und mit ihm ganz normal reden so, aber er ist halt eben nicht in der Lage, einen Bezug herzustellen. Dann über einen Zeitraum muss man dann wirklich dann auch mit ihm regelmäßig in Kontakt sein, damit er halt auch wirklich einen erkennt und ein Stück weit auch Vertrauen zu einem aufbaut. Und zwischen den beiden entsteht eine fragile Beziehung. Die beiden helfen sich gegenseitig, denn Sylvia ist auch trockene Alkoholikerin und wir begleiten sie bei den Treffen und dort zeigt sich halt eben auch ein tiefes Trauma, was sie überwinden muss und was sie auch ganz stark prägt und so helfen die beiden sich da ein Stück weit auch selber und gegenseitig halt irgendwie aus diesem Loch heraus. Regisseur Michael Franco hat das Ganze, das Drehbuch, was er selbst auch geschrieben hat, mit sehr vielen Fallstricken versehen. Je mehr wir über die beiden Figuren und ihre Vergangenheit erfahren, desto komplexer wird die Geschichte. Es geht hier um Traumabewältigung, um Krankheit, um Drogensucht. Der mexikanische Regisseur von wirklich außergewöhnlichen Filmen macht es auch seinen Figuren hier nicht leicht, genauso wenig wie dem Publikum. Der Film gleitet aber nie in überdramatischen Kitsch ab. Und das ist vor allen Dingen seinen Darstellenden zu verdanken. Jessica Chastain verkörpert Sylvias vielschichtigen Charakter absolut überzeugend und einnehmend. Und ihr gegenüber ist Peter Sarsgaard, der Saul Güte, aber auch Ambivalenz in Sylvias Augen verleiht. Beide glänzen durch Zurückhaltung und geben ihren Figuren und dem Gegenüber Raum. Und ja, daraus entsteht ein wirklich sehr eindringliches und aufrichtiges Drama mit herausragenden Schauspielleistungen. Memory ist für mich wirklich einer der besten Filme des Jahres gewesen, die ich gesehen habe. Gerade eben wegen dieser schauspielerischen Leistungen. Gerade eben wegen der Komplexität und auch Überraschung, die halt eben in der Geschichte drin ist. Und deswegen kann ich euch Memory wirklich sehr empfehlen. Der läuft in dieser Woche in den Kinos an und ist so ein bisschen kleiner Start eigentlich, aber ein Film, den ihr entdecken könnt und solltet. Memory ab dieser Woche im Kino.
Ja, dankeschön Lars. Dann viel Spaß noch am Wochenende. Und ja, Jasmin, du hast uns auch noch Filmstarts mitgebracht.
Ja, ich war nur im Kino diese Woche gefühlt. Ich werde erstmal über Cranko sprechen. Das wäre jetzt so, ohne den Roboter gesehen zu haben, mein Film der Woche von dem, was mir am besten gefallen hat. Und das ist ein Biopic über John Cranko, den Choreografen des Stuttgarter Balletts in den 60er und 70er Jahren.
Interessant.
Tatsächlich ist das, ich fand es wirklich interessant und auch wirklich ganz fantastisch ausgestattet. Also es ist halt ja ein Künstler-Biopic, das Cranko als schwulen Künstler, der in Großbritannien im Grunde aus seinem Choreografenjob gemobbt wurde, darstellt. Er fliegt nach Stuttgart, um da ein Gastspiel zu machen und feiert dann Erfolge, wird heimisch dort, baut sein Ensemble auf.
Also er ist auch selber Balletttänzer?
Er ist Choreograf, also er kann tanzen, aber er ist sozusagen der sozusagen das den Tanz gestaltet.
Okay, müssen solche Leute nicht zwingen, also mindestens das können oder nachvollziehen können, ist ja wie ein Fußballtrainer, der keinen Fußball kann.
Ich bin mir sicher, dass der Tanz gelernt
hat. Okay, da denke ich jetzt dran, ja.
Genau, und ja. Der Film ist auch tatsächlich mit dem aktuellen Ensemble des Stuttgarter Balletts besetzt. Also es wurde entschieden, tatsächlich, also vom Regisseur Joachim A. Lange, Joachim A. Lang, wurde entschieden, diese den Tanzenden dieses Vertrauen auszusprechen, dass sie schauspielern können, weil der Tanz im Film gut sein muss. Und das Ganze funktioniert in meinen Augen auf jeden Fall. Sam Riley spielt John Cranko. Und der spricht ja Deutsch, weil er in Berlin lebt, aber eben mit einem hörbaren Akzent. Das macht das Ganze so naturalistisch. Also es ist halt einfach ein englischsprachiger Charakter, der Deutsch redet und man hört das die ganze Zeit raus. Und das macht es auf jeden Fall besser für mich, dass es eben ein deutscher Schauspieler ist, der einen Akzent fake die ganze Zeit.
Das ist ja cool, dass wie Michael Fassbender Deutsch spricht oder so, das ist ja auch so interessant. Aber Sam Riley mag ich schon sehr, der hat ja damals auch so eine geile Rolle gehabt in diesen Finsteren Tal-Filmen und war ja genauso, dass er eben von weit her kommt und deswegen so spricht, wie er spricht.
Genau, seinen Durchbruch hatte er auch mit Control, wo er den Sänger von Joy Division gespielt hat. Also ich habe auch gute Erfahrungen in Musikbios mit ihm gemacht. Und ja, nee, das ist, also ich fand den Film halt wirklich beeindruckend. Tanz spielt halt eine wirklich große Rolle in dem Film und ist fast wie so ein Intrusive Thought, also ein Gedanke, den er nicht abschütteln kann. Und immer wieder dringen halt Tanzszenen in den Alltag ein, der gezeigt wird. Also wir sehen halt teilweise so Aufnahmen, wo man aufs Auge reinzoomt von Cranko und dann sieht man dort Leute tanzen, um zu zeigen, dass er drüber nachdenkt. Oder wenn er irgendwie durch Stuttgart geht oder durch irgendwie cool aufgebaute 60er-Jahre-Szenarien, dann tauchen manchmal einfach tanzende Leute auf, weil er eben ja Tanz manifestiert. Es geht halt in dem Film auch darum, wie eben ein Choreograf aus seinen Gedanken, aus seinen Vorstellungen zur Musik einen vollständigen Tanz, ein Ballett entwickelt. Dieser Prozess ist da und eben auch die Verantwortung von Kunst, wie er als eine queere Figur und halt auch in der Queerness der Kunstszene, die ja doch nicht super toleranten 60er und 70er Jahre navigiert und all das finde ich sehr, sehr gut gelungen, gemixt. Die Ausstattung ist fantastisch, das Licht ist wirklich beeindruckend. Also der Joker hat ja schon auch viel so 70er Jahre Flair eingefangen und ja, Cranko macht es für mich noch fast eine Spur besser. Das Licht hat halt wirklich immer diese Qualität von so alten Glühbirnen, dieses gelbliche, teilweise goldene und gibt ihm auf jeden Fall einen besonderen Look. Es wird auch ständig geraucht, auch da Parallele zum Joker, dass die sozusagen der Zigarettenrauch die Bewegung der Figuren nachzeichnet und es gibt also wirklich einfach beeindruckende Bilder, die gefunden werden. Auch da, wo traumatische Dinge passieren, wo Gewalt passiert, wird die auf eine Weise dargestellt, die sehr drastisch ist.
Gewalt passiert. Wir reden hier um eine Ballett-Biopic. Jetzt frage ich mich, wie kann das zusammen?
Der Mann ist schwul und ist in Südafrika aufgewachsen.
Ja, und hat dann natürlich, ja, gibt es Leute, die das nicht cool finden. Genau. Ja, das ist immer so, ja.
Es gibt halt, um eine beeindruckende Szene kurz anzureißen, es gibt eine Szene, wo jemand halt geohrfeigt wird, der raucht dabei und dann sieht man halt, wie sozusagen glühende Zigarettenasche
das ist natürlich ein cooles Stilmittel, ja.
Genau, so zeitlupenartig wegfliegt. Und einfach diesem Schlag also als Moment einfängt und dann wird halt auch nicht mehr super viel drumherum erzählt, sondern es ist halt einfach diese Erinnerung ist da, die Szene ist so eindrucksvoll, dass einem klar wird, das war eine traumatische Erinnerung und es funktioniert dann halt weiter und man muss nicht sozusagen die Tragik in all ihren in Länge zeigen, sondern kann halt, also es funktioniert halt auch in diesen sehr eindrucksvollen Schlaglichtern, die ähnlich wie Tanz halt eben eher eine Bewegung und ein Moment sind als Dialog, wobei die Dialoge halt auch funktionieren. Die sind manchmal nicht also wenn der Film Schwächen hat, dann sind sie halt teils im Dialog, aber auch der hat mir ja außerdem gut gefallen. Also ich fand einfach wirklich
guten Film. Ist das jetzt eine reine deutsche Produktion oder eine Co-Produktion? Also, und gibt es noch andere deutsche Schauspieler, die bekannt sind, oder ist es eher so eine Indie-Produktion? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist eine meines Wissens nach deutsche Produktion. Ich habe jetzt nicht die Produktionsfirma gerade drauf.
Ja. Aber man hat ja manchmal so ein Gefühl dafür, wie wirkt das? Wirkt das sehr deutsch oder wirkt das sehr. Also mir ist eher nicht so wichtig, wo es herkommt, sondern ob das. Es gibt ja schon jetzt Filme, sag ich mal, die aus Deutschland sind, die nicht mehr dieses, weißt du, die nicht mehr dieses, wo du fühlst, du machst ein Bild an und du sagst, ah ja, ist deutsch. So, nee, ne? Es gibt ja heutzutage Filme, die man anmacht, auch deutsche Filme, wo man sagt, die fühlen sich wie ein Film an. Jetzt so platt gesagt.
Nee, in der Tat fühlt er sich nicht deutsch an. Also in dem Sinne, er fühlt sich an wie die 70er und nicht wie so. Deutschland.
Ein guter Film.
Ja,
ist
ja.
Das schön.
Ja, und vor allen Dingen auch Kontrast. Joachim Lang hat ja auch Führer und Verführer gemacht dieses Jahr, der sich sehr deutsch angefühlt hat, den ich sehr mittelmäßig fand.
Und, ah ja, das ist jetzt ganz anderes.
Und das hier ist wirklich halt, ja, was anderes und wirklich, ja, greifbar was anderes. Und ich mag auch Tanzfilme, ich mag Filme über Kunst, ich kann mich mit dem Mid-Century gut identifizieren, also es spricht viele Sachen an, die mir gefallen, aber ich finde es auch einfach einen guten Film als Film. Also
ich finde auf jeden Fall, mich interessiert auf jeden Fall, weil ich mag eben auch den Hauptdarsteller und auch, dass er in den 70ern spielt und auch Tanz ist und Singen oder egal wie, das schreckt mich auch nie ab, finde ich immer gut, also und das klingt alles ziemlich cool, was du da erzählst.
Ja, und eben auch viele coole Bilder Backstage bei Theatern. Sie durften da in Stuttgart im Grunde an allen Schauplätzen der Oper und des Balletts
Es ist ja drehen. Auch dann schön für diese Leute, für diese Kunst, das nochmal hervorzuheben, was das ist, Leute, die jetzt nicht mit Ballett und so in Verbindung stehen und dann vielleicht sich dafür zu interessieren. Wenn ich damals als Black Swan in die Kinos kam, dachte ich auch, ich will einfach mal Schwansee sehen. Gut, habe ich bis jetzt noch nicht mal gemacht, aber die Idee war es mal da, wo ich dachte, ich muss mir mal sowas angucken.
Ja, ich wusste vorher nichts über Cranko, außer dass er existiert, also so vage, dass er existiert und bin danach auf jeden Fall angetan.
Ich finde ja auch interessant, dass es eine Sache über einen Choreografen gibt, weil es gibt zum Beispiel viele Biopics über Musiker oder Komponisten und so weiter und Choreograf ist ja schon wieder mal was ganz anderes, wie arbeitet der und wie sind da die Ansätze?
Ne? Genau, und das, also auf jeden Fall bietet es, hat es mir Einblicke geboten. Ich bin nicht tief genug im Ballett drin, um zu sagen, ist das jetzt alles perfekt, aber das, was der Charakter Cranko im Film über die Choreografie sagt, spiegelt sich in der Choreografie, die Leute da aufführen, wieder. Und wenn ihr es ansehen sollt, dann gibt es das gerade in der Passage und ich würde empfehlen, das zu machen.
Ja, dann Empfehlung, die Passage zu gehen zu Cranko. Ab jetzt im Kino.
Dann machen wir noch einen Speedrun der weiteren Vorstellung. Architekton gibt es auch. Das ist eine Dokumentation über Beton. Tatsächlich.
Ja, das ist jetzt sehr wichtig. Nachdem die Carola-Brücke eingestürzt ist, ist das ja wirklich up-to-date, würde ich mal sagen.
Es ist ein Film, der darüber ich würde sagen, philosophiert, dass eben Beton im Verfall hässlich und ein Problem ist.
Ich wollte nur mal ganz kurz, bevor du weiter darauf eingehst, gibt es das Thema Carbonbeton in dem Film?
Nicht dezidiert.
Okay, weil das ja so ein was Neues ist in letzter Zeit. Okay.
Ja, genau. Es ist mehr das ganz große Bild. Also Viktor Kosakowski, der Regisseur, zeigt da teilweise sehr beeindruckende Drohnenaufnahmen von zerstörten Städten nach Krieg und Erdbeben. Er zeigt extrem ruhige Bilder von historischen Gebäuden, Ruinen. Es gibt Bilder von Steinen, von Erdrutschen und das Ganze ist eingerahmt von einem Architekten, der in seinem Garten einen Kreis aus Steinen baut, und da die Leute instruiert und darüber redet, wie er eben unzufrieden ist mit seinem Lebenswerk, weil er zu viel eben Funktionsgebäude und Beton gebaut hat, die eben keinen Raum für die Natur lassen. Mhm. Ich muss sagen, die Drohnenaufnahmen habe ich wirklich beeindruckt. Also die Drohne als Filmmittel ist, glaube ich, noch unterschätzt. Mir ist auch schlecht geworden von den Bewegungen. Ich hatte tatsächlich so Sehkrankheit in einem Moment des Films, weil die Kamera sich verweigert, irgendwo drauf zuzugehen, sondern es wird immer an etwas längs oder von etwas weggezoomt. sodass man ja nie weiß, wo es hingeht, sondern immer nur den
so ein bisschen so einen komischen Vertigo-Effekt hat, eventuell, ja, ja, also so, dass es das Bild verzieht. Oder?
Genau, aber ich finde es, fand ich auch tatsächlich, also es ist interessant, es ist sehr absichtlich gemacht, es ist handwerklich gut. Aber es ist auch sehr, sehr langsam, zu langsam für mich.
Ich stelle es mir jetzt auch gerade so vor und denke mir dann so, man will dann gar nicht hingucken, weil denkt, lass mich doch mal mit dem, das genau, sieht das komisch aus.
Der Stein die ganze Zeit. Ja, nee, es ist ein langer Film, es ist ein langsamer Film. Er ist handwerklich, wie gesagt, fantastisch umgesetzt. Für mich war es eine große Herausforderung an meine Aufmerksamkeitsspanne.
Okay, aber ist jetzt eine Empfehlung für Freunde des Betons oder für wen ist der Film gemacht?
Für Freunde des Dokumentarkinos und experimenteller, sperriger Filme. Wie die ganze Woche experimentelle, okay, sperrige Filme.
Ich finde es ja immer so, wenn ich Dokumentationen sehe, dass es mir nicht wichtig ist, dass ich mit dem Thema klarkomme oder dass mich das Thema interessiert, sondern wenn die Dokumentation richtig gut gemacht ist, dann ist dir das Thema egal. Dann ist das, wenn das richtig interessant gemacht ist, macht das immer Spaß.
Interessant ist es. Dann haben wir noch zwei Filme nicht sehen können. Das ist einmal Jenseits der blauen Grenze. Das ist ein Film über Flucht aus der DDR. Eine Schwimmerin, die eben über das Meer zu entkommen sucht und wie es halt darum und danach weitergeht. Und dann haben wir, tut mir etwas leid, den verpasst zu haben, Power of Love. Das ist ein Film über Machtverhältnisse und Geschlechterrollen in einer Beziehung. Deutsch-finnische Produktion, wo es halt eben ja darum geht, wie Leute da das ausloten und auch absichtlich in so Dominanz und Submission reingehen. Das werde ich auf jeden Fall nachholen.
Genau, das haben wir dann vielleicht in der Nachbesprechung. Und zum Thema Nachbesprechung kommen wir gleich noch zu Nachbesprechungen. Denn Juliane hat zwei Filme nachgeholt, die seit letzter Woche laufen. Und den Anfang macht das Remake von Speak No Evil. Und da hören wir jetzt mal rein.
Das Filmriss-Nachspiel.
Hallöchen, hier ist nach langer Zeit mal wieder Juliane. Und zwar mit einer Nachbesprechung, denn der Film Speak No Evil, Sag nichts Böses, ist einfach zu gut, um nicht über ihn zu reden. Im Mittelpunkt stehen zwei Familien, die sich während eines Italienurlaubs kennenlernen. Zum einen haben wir da das in London lebende Paar Ben und Louise mit ihrer 12-jährigen Tochter Agnes. Eine recht normale Familie, eher auf der spießigen, etwas verklemmten und ruhigen Seite. Eine Familie, die nicht unbedingt auffallen möchte. Und zum anderen haben wir dann Paddy und Sierra mit ihrem Sohn Ant. Hier haben wir es mit einem sehr extrovertierten Pärchen zu tun. Sie sind sehr kontaktfreudig, laut und eher Typ Freigeist. Während Agnes mit ihren 12 Jahren unter einer Angststörung leidet und nicht ohne ihren Kuschelhasen kann, ist der gleichaltrige Ant mit einer Missbildung auf die Welt gekommen und kann nicht sprechen. Beide Kinder freunden sich aber an und somit kommen auch die Eltern in Kontakt. Es werden ein paar schöne gemeinsame Tage in Italien verbracht. Ein paar Wochen später kommt die Einladung von Patty und Sierra, sie doch in ihrem Landhaus im Südengland zu besuchen. Ben und Louise sind vorab skeptisch, schließlich kennt man sich ja noch nicht wirklich, aber schließlich geben sie sich einen Ruck. Die Familie wird herzlich in Empfang genommen und es besteht die gleiche Dynamik wie zur Urlaubszeit in Italien. Doch schnell wird klar, dass mit Patty und Sierra irgendetwas nicht stimmt. Immer mehr kommt es zum unangebrachten und übergriffigen Verhalten der zwei. Auch Ant verhält sich merkwürdig und Ben und Louise fühlen sich immer unwohler. Klar ist, dass sie hier so schnell wie möglich mit ihrer Tochter verschwinden müssen. Ja, und dass das nicht so einfach ist, können sich bestimmt alle spätestens zu diesem Punkt dann auch denken. Klingt erstmal nach einem sehr gewöhnlichen Plot für einen Psychothriller. Und ja, das ist Speak No Evil auf jeden Fall. Ein wirklich sehr guter Psychothriller. Aber trotzdem konnte ich auf diese Spannung und dieses mega gute Schauspiel des Casts auch nicht vorbereitet sein. Ich sag euch, James McAvoy schießt hier wieder den Vogel ab. Ich fand ihn schon damals in Split genial. Und auch jetzt ist er wieder in einer perfekten Rolle für sein schauspielerisches Talent. Also er kann hier wirklich das Beste wiedergeben. Auch die anderen Figuren sind richtig gut besetzt. Allen voran Louise, die von Mackenzie Davis gespielt wird. Aber auch die anderen brauchen sich nicht zu verstecken. Also ein wirklich rundum guter Cast. Es dauert auf jeden Fall ein wenig, bis die Spannung aufgebaut wird. Aber sobald die Familien im Landhaus da irgendwo im Nirgendwo aufeinandertreffen und die erste komische Situation passiert, wird die Atmosphäre immer unangenehmer. Man fiebert so extrem mit Ben und Louise und Agnes mit, freut sich aber auch zeitgleich über dieses Psycho-Gehabe von McAvoy und hofft aber natürlich einfach nur, dass am Ende es auch gut ausgeht. Und es ist halt so gut geschrieben, dass man da wirklich auch seine Zweifel hat. Also der Film ist wirklich wahnsinnig spannend bis zur letzten Minute. Es ist ein wirklich sehr gelungener Psychothriller mit einem tollen Cast. Ich kann das immer wieder betonen. McAvoy ist einfach mega. Und einer fesselnden Handlung. Ich habe von vielen meiner filmbegeisterten Freundinnen und Freunde nur gutes Feedback gehört. Alle waren durch die Bank weg echt überzeugt von dem Film. Meine Begleitung ist mir fast auf den Schoß gekrochen. So angespannt war sie. Ich hatte im Nachhinein fast ein schlechtes Gewissen, dass ich sie in den Film mitgenommen habe, weil sie zwischendurch so aufgewühlt war und ich dachte echt, sie bekommt gleich eine Herzattacke. Aber auch sie fand den Film toll. Sie war einfach nur wirklich wahnsinnig aufgeregt die ganze Zeit. Der Film basiert auf einem gleichnamigen dänischen Horrorthriller aus dem Jahre 2022, also wirklich noch gar nicht lange her. Der Film war sehr erfolgreich und hat in Dänemark zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst. Und klar, ist immer ein bisschen komisch, dass nach so kurzer Zeit ein Remake für den amerikanischen Markt gemacht wird. Das wusste ich aber vorher gar nicht. Jetzt bin ich natürlich neugierig auf das Original und vielleicht kann ich bald auch die beiden Filme vergleichen. Aber auf jeden Fall hier für die neue Version hat James Watkins Regie geführt. Er steckt unter anderem auch hinter den Horrorfilmen Eden Lake und Die Frau in Schwarz. Speak No Evil reiht sich da also ganz gut ein in sein Werk und dann ist da eben auch noch eine Plumhouse-Produktion dahinter, also inzwischen eine Produktionsfirma, die in den letzten Jahren so manchen guten Film verantwortet. Also es kommen viele Elemente zusammen, die einfach passen und stimmen und funktionieren und deswegen kann ich euch auch Speak No Evil mit James McAvoy und Mackenzie Davis in den Hauptrollen wirklich nur wärmstens empfehlen. Sollte er noch kommen, rennt ins Kino, schaut ihn euch an, passt auch perfekt zur Jahreszeit. Viel, viel Spaß dabei.
Genau, das Original fand ich gut und ich habe auch gehört, das weiß von Juliane nicht, dass auch wer das Original kennt, soll der Verlauf des Films anders sein, also auf ein anderes Ende zugehen. Und das ist ja, finde ich, auch ein Remake, sollte immer mal einen anderen Weg gehen. Und das ist krass, der Original kam ja erst vor ein, zwei Jahren raus. Aber McAvoy, den werde ich mir auf jeden Fall noch nachholen, weil das wird auch sehr... Bin da auch sehr gespannt.
Fantastisch. Das gibt uns doch die Gelegenheit, noch eine weitere Besprechung nachzuschieben mit Never Let Go, das ebenfalls
lief. Das können wir noch machen, genau. Weil hier laufen die Uhren manchmal anders. Und Julian hat noch eine Nachbesprechung von, ja, Never Let Go. Oh mein Gott. Never Let Go mit Halle Berry. Und dann bitteschön.
Das Filmriss-Nachspiel.
Hallo, ich habe eine Nachbesprechung für euch dabei für den Horrorfilm Never Let Go. Lass niemals los. Ich muss ja zugeben, dass ich von Halle Berry schon lange nichts mehr gehört, geschweige denn einen Film gesehen habe. Generell habe ich ihre Karriere jetzt nicht so sehr verfolgt. Ich kann mich aber noch sehr gut an den Horrorfilm Gothica aus dem Jahre 2003 mit ihr erinnern. Und damals fand ich sie sehr überzeugend in der Rolle der psychisch labilen Psychotherapeutin, die irgendwann nicht mehr wusste, was real ist und was nicht. In einem ähnlichen Zustand werden auch die Zuschauenden in Never Let Go versetzt. In dem US-amerikanischen Survival-Horror-Thriller spielt Barry eine alleinerziehende Mutter, die mit ihren Zwillingssöhnen Noel und Samuel abgeschieden in einer Hütte im Wald lebt. Die Familie kann sich nur entfernen, wenn sie durch einen Seil mit dem Haus verbunden ist. Lass niemals los, ist dabei die wichtigste Regel. Denn wenn sie das tun, dann wird das Böse sie kriegen. So wie bereits alle anderen Menschen auf der Welt. Jedoch geht bald das Essen aus und auch einer der Söhne beginnt zu zweifeln. Schon bald gerät alles ins Wanken. Als Zuschauende werden wir in eine Welt versetzt, die sehr begrenzt ist. Obwohl doch der Wald, in dem die Hütte ist, scheinbar unendlich ist. Wir bekommen nur Stück für Stück mehr Informationen über das Leben der Familie, über den Hintergrund der Seile, über das Böse, das da draußen lauert. Halle Berry spielt dabei eine Mutter, die alles tut, um ihre Kinder zu schützen, die gleichzeitig unglaublich stark und dann auch wieder sehr verletzlich ist. Der Film ist wirklich sehr atmosphärisch. Der große, undurchdringbare Wald, das unbekannte Böse, die Hilflosigkeit einer Mutter, die Angst der Kinder und wir als Publikum mittendrin und doch nicht schlauer als die Figuren. Ich muss sagen, ich habe mich teilweise schon echt gegruselt. Vor allem, wenn die Nacht anbricht oder wenn es in den Wald geht. Man rechnet wirklich mit dem Schlimmsten und die Spannung wird auf jeden Fall durch relativ simple Mittel erzeugt. Klar gibt es auch den ein oder anderen Jumpscare, aber es ist vor allem das Ungewisse und diese große Frage, die im Raum steht, was nun Realität ist und was nicht, die wirklich sehr gut als Horrorfilm funktionieren. Regie führte der Franzose Alexandre Aja, der den sehr spannenden High Tension bereits gedreht hat, aber auch unter anderem hinter The Hills Have Eyes, Mirrors und Crawl steckt. Horror und Spannung kann er auf jeden Fall. Und wer Lust auf Horror und Spannung und auf eine sehr überzeugende Halle Berry hat, dem kann ich Never Let Go, Lass Niemals Los, durchaus empfehlen.
So, jetzt kommen wir zu unserem großen, berühmten...
Das Filmriss Filmquiz.
Ja, und da haben wir jetzt einen Film, da hört jetzt mal rein.
Wollen wir vorher sagen, was beim letzten Mal rausgekommen ist?
Ja, beim letzten Mal, was ist denn rausgekommen?
Tatsächlich war es Apocalypse Now.
Na sowas. Ja, das war die Auflösung und jetzt hören wir erstmal das neue Filmquiz.
Warten wir auf Anna oder?
Nee, können wir ruhig schon anfangen. Und seit sie raucht, ist sie sowieso kaum noch was.
Wie bitte? Sie raucht?
Ja, also, was soll ich sagen? Pränataler Stress. Das ist wahrscheinlich die erste Frau, die mit der Schwangerschaft anfängt zu rauchen.
Das schädigt das Wachstum des Kindes.
Bei der Menge, die sie wegzieht, kann er froh sein, wenn er mit 18 an den Lichtschalter kommt.
Kleine Menschen haben beruflich viel weniger Erfolg als große. Habe ich kürzlich erst gelesen.
Ach, und was ist mit Gerd Schröder, Putin oder Tom Cruise?
Ja gut, also er wird sicher kein Schauspieler und auch ganz bestimmt kein Politiker.
Vielleicht wird er ja Trommler. Blechtrommler.
Oskar Matzerath? Die Blechtrommel Günter Grass, hallo?
Welches Klischee eines Literaturprofessors erfüllst du eigentlich nicht?
Ja, und ihr erfüllt uns jetzt das Klischee der Auflösung und schreibt an...
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, Gewinne gibt es dabei auch, denn zu Jenseits der blauen Grenze, das wir leider auslassen mussten, gibt es die Romanvorlage von Dorit Linke aus dem Magellan Verlag zu gewinnen. Zu Joker Folie à deux gibt es Freikarten, wie ihr gehört habt, sind auch die lohnenswert. Der Wilde Roboter hat ebenfalls eine Romanvorlage aus dem Pinguin Verlag und auch davon gibt es Exemplare zu gewinnen.
Ja, und wir müssen jetzt langsam loslassen vom Ende der Sendung, denn jetzt geht es wirklich dem Ende zu und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß im Kino. Auch die Sachen nachzuholen, auch Juliane ihre Nachbesprechungen, die sehr interessant sind, die mich auch sehr interessieren. Ja, danke Jasmin, dass du hier da warst.
Sehr gerne.
Ja, und dann gibt es wieder Kino nächste Woche, dann bestimmt wieder mit Lars. Und wir sind jetzt raus.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.